Dankeschön. Ich starte mal. Stellen uns gleich vor, noch ein paar Sätze zu uns sagen. Gleich vorweg, wir sind exotisch hier, also du nicht, aber ich. Und wir haben es doppelt schwer gemacht. Es ist Deutsch, sorry, it's in German. It's okay, fine. Und es ist Java, also zwei Affronts in einem Vortrag. Krass, oder? Wir wollten es noch nicht gleich zu kompliziert machen. Ja, ihr müsst nicht Java-Entwickler sein, aber ich glaube, jeder hat auch schon mal mit Java zu tun gehabt, irgendwann im Studium, wie auch immer. Von daher ist viel passiert in der Java-Welt. Das möchte ich so ein bisschen, das war das Ziel des Vortrages, mal ein paar Sachen vorstellen. Ja, wer sind wir? Ich fange mal an. Man sieht bei mir, im Gegensatz zu Till gleich, ich bin schon ein bisschen länger im Geschäft, also kommt bei dir auch bald hoffentlich. Ich komme aus Darmstadt, bin das erste Mal hier, arbeite für eine Software-Architekturberatung, Embark, habe dadurch mit Mike Sperber auch viel zu tun im ISAQB, habe sehr viel im Java-Umfeld. Soll erstmal reichen, ihr könnt mich erreichen, gern per LinkedIn vernetzen und vielleicht haben wir nachher noch Zeit für Gespräche.
Genau, ich bin Till Rauch. Wie schon erwähnt, ich bin noch Student am KIT in Karlsruhe. Ich studiere da Mathematik im Master und ich arbeite als Werkstudent bei der Active Group. Und so komme ich hierher.
Genau, und die Geschichte dahinter ist noch ein bisschen witziger sogar. Ich habe gefragt, ob ich es erzählen darf. Wer beim Namen Rauch vielleicht denkt, da gab es da auch eine bekannte Sprecherin und Kollegin. Nicole ist deine Mutter.
Ja.
Und mit Nicole habe ich den Vortrag tatsächlich eingereicht, aber sie konnte jetzt nicht dabei sein und hat dann gefragt, ob ich auch mir vorstellen kann mit Till. Aber ich dachte mir, super Idee. So sind wir jetzt hier und hat auch Spaß gemacht, das vorzubereiten. Ganz kurz noch zu mir, weil ich bin ja hier wirklich ein bisschen exotisch. Ich bin total froh, mal hier sein zu dürfen. Ich habe tatsächlich 2009 angefangen, so ein bisschen funktional zu denken. Ich bin nicht mal Informatiker, muss ich dazu sagen. Ich bin Bauingenieur und dann habe ich aber seit über 20 Jahren bin ich als Softwareentwickler und Softwarearchitekt jetzt unterwegs. Und im Java-Umfeld gibt es Groovy als Sprache. Da habe ich angefangen. Das ist keine funktionale Sprache, aber es hatte so Konzepte in der Zeit, wo Java fast gar nichts hatte. Und da habe ich dann irgendwann eben gemerkt, das ist ganz cool. Dann gab es die Softwareskammer. Kennt jemand die Softwareskammer hier im Raum? Ein paar weniger, sehr gut. Da können wir nachher auch nochmal drüber reden, da passiert gerade ein bisschen was. Da gab es eine Lerngruppe und da habe ich, glaube ich, auch Nicole damals, also kannte ich sie schon, aber zumindest dann nochmal wieder mit ihr zu tun gehabt. Da haben wir so Online-Treffen gemacht und da bin ich dann irgendwann auch auf so einen Online-Kurs geraten, Erik Meyer in Holland. Und dann habe ich selber 2016 angefangen, Vorträge zu machen, ohne so wirklich Ahnung zu haben, aber ich hoffe, mittlerweile hat sich ein bisschen geändert. Genau. Ja, wir haben Folgendes mitgebracht. Wir wollen zunächst mal schauen, und da wissen wir, bei euch sind wir da, glaube ich, können wir das relativ schnell machen. Ne? Was ist eigentlich funktionale Programmierung? Warum brauchen wir das Ganze? Und dann wollen wir so ein bisschen Richtung Java gehen. Und ich übergebe mal an dich.
Genau. Ja, also ich glaube, die Crowd ist hier nicht sehr schwer zu überzeugen, warum funktionale Programmierung denn was Gutes ist. Also wir haben so Dinge dadurch wie Abstraktionen. Also wir können besser über Dinge nachdenken, wenn wir sie in funktionaler Sprache schreiben. Oft haben wir dadurch auch eine saubere Trennung von Logik und von Daten. Also unser Code ist wirklich nur Logik und die Daten sind woanders. Wir haben ein paar Fallstricke, die bei imperativer Programmierung mitkommen. Also so Seiteneffekte, die uns überall kreuz und quer rumfliegen oder so Dinge, verhindern wir, wenn wir in einer funktionalen Sprache schreiben. Unser Code wird häufig lesbarer und auch besser testbar. Und die Modularisierung ist natürlich auch dadurch, dass wir unsere Logik eben so schön trennen, können wir deutlich besser Dinge miteinander verbinden, die wir da schreiben. Genau. Was gehört für uns zur funktionalen Programmierung dazu? Besonders in diesem Talk, die Themen, über die wir sprechen werden, sind sowas wie Pure Functions, Funktionskomposition, Immutability von unseren Daten und allgemein, dass Functions eben First Class sind. Es gibt dann noch andere Dinge, referenzielle Transparenz, die jetzt ein bisschen out of scope sind für diesen Vortrag, aber die wir auch noch erwähnt haben wollten. Dann gibt es noch Sprachfeatures, die halt je nach funktionaler Sprache mal mehr und mal weniger vorhanden sind. Also so Sachen wie Pattern Matching, List Comprehensions oder algebraische Datentypen. Hier auch wieder gibt es andere Dinge, über die man reden könnte, die wir hier nicht erwähnen. Genau.
Genau, das war jetzt ein ganz schneller Einstieg, aber wie gesagt, wenn ihr da mehr noch braucht, können wir auch gerne nachher noch ein bisschen weiterreden. Und ich möchte jetzt einmal zum eigentlichen Thema kommen, zu Java. Und würde mich auch freuen, also wenn jetzt jemand hier auch selber Java codet und sagt, ah, da kann man noch mal Sachen besser machen, gern nachher noch mal diskutieren, würde ich mich sehr freuen. Wir haben viele Codebeispiele gleich dabei. Zunächst mal, ist denn Java irgendwie auch funktional? Und ganz klares Jein, kann man da eigentlich sagen. Hier müsste ich eigentlich Nein sagen. Auf einer Java-Konferenz würde ich vielleicht Ja sagen und deswegen halt Jein. Ne? Also klar, Java ist natürlich keine funktionale Sprache, Aber es hat natürlich auch jetzt seit über 10 Jahren, 15 Jahren funktionale Konzepte mitbekommen, sodass man gewisse Dinge so machen kann. Und das hilft ja, weil Java ist ja nun auch schon, ist ja schon sehr verbreitet, muss man ja zugeben. Ist ja jetzt nicht so, dass das keiner machen würde. Und Java hat einen Nachteil oder Vor- und Nachteil zugleich. Wir waren jetzt gerade auf der Javaland, eine große Java-Konferenz die letzten Tage. Da hatten wir so eine Panel-Diskussion zur Zukunft von Java und aktuell, was da so passiert. Und eine Quintessenz war da, Java ist langweilig. Und langweilig im Sinne von, da passiert nicht so viel. Aber es ist auch die Stärke von Java, ne? Sonst würde das ja nicht 30 Jahre schon existieren. Und sie machen schon eine ganze Menge. Und das wollte ich eben hier in diesem Vortrag, das war so meine Grundidee, ne? Warum ich dann eben auf erst Nicole und dann auf Till zugegangen bin und gesagt habe, lass uns doch das mal irgendwie vergleichen und zeigen, was da schon geht. Hier ist ein alter Tweet von damals noch Twitter, wo jemand sagt, ne, dass in Java schon nach und nach Dinge reinkommen, die anderswo gut funktionieren. Aber da hat dann einer der Language Architects von Oracle, ist es ja mittlerweile, von Java, hat geantwortet, ja, das geht aber nicht so einfach. Ne? Sie müssen die Konzepte natürlich auch irgendwie anpassen und gucken, wie das in Java reinpasst. Und das ist ein langer Weg. Wir werden gleich ein paar Beispiele auch sehen dazu. Ja, Geschichte von Java nur ganz kurz für die, die vielleicht irgendwie die letzten 30 Jahre das gar nicht mitbekommen haben. Letztes Jahr ist Java 30 Jahre geworden. 1995 kam es raus. Ähnlich alt wie JavaScript, das ist ein bisschen jünger, glaube ich, aber PHP, Python, ne? Also gerade diese Sprachen, die alle, wenn man diesen Itiobi-Index anschaut, mal noch C abgesehen, das ist ja noch älter, aber die stehen alle ganz oben. Also sind sehr verbreitete Sprachen und funktionale Programmierung, Sprachen aus der funktionalen Programmierung sind halt da deutlich weiter hinten. Genau, also ich will euch jetzt nicht überzeugen, dass ihr Java macht, aber vielleicht habt ihr ja trotzdem auch ein Projekt mit Java zu tun, das ist ein bisschen die Idee. In den 90er Jahren war ein wichtiges Konzept, warum Java auch sich relativ schnell durchgesetzt hat, Vora. Ich erkläre es gleich. Ne? Vora steht für Write Once, Run Anywhere. Das war eine Besonderheit damals. Man konnte es einmal quasi bauen oder in Java wird ja ein Bytecode übersetzt und dann lief es auf jeder Plattform, die diesen Bytecode unterstützt. Und das war dann eben für verschiedene Systeme, Plattformen und so weiter verfügbar. Applets gab es damals, das war vielleicht auch was, was die Eltern hier, die auch mal Java gemacht haben, noch kennen, im Browser Java-Code ausführen, sehr cool. Nächste Woche ist es raus, Applets werden gerade abgeschafft, also nutzt schon lange keiner mehr, der Browser kann das gar nicht mehr, aber die API ist jetzt, nächste Woche gibt es eine neue Version von Java, ist es komplett raus, also auch ein bisschen Tränchen kann man da verdrücken. Ab 2000 und das ist, oder so Ende 90er, ist Java, hat sich sehr stark im Enterprise-Umfeld, also das Unternehmensanwendung durchgesetzt. Und das ist, glaube ich, auch immer noch die Stärke von dieser Sprache und der ganzen Ökosystem, muss man eigentlich sagen. Ja, man hat Java Open Source, das hat Sun schon gemacht, das war der ursprüngliche Hersteller, das hat Oracle, die es 2009 übernommen haben, fortgesetzt. Da gibt es sogenannte JCP, Java Community Process, JSR, Java Specification Request, JEP, JDK Enhancement Proposal, ist jetzt nicht so wichtig, ne? Aber das sind so Begriffe. Ich mache das sehr oft, ich spreche ganz oft in Vorträgen, in Artikeln schreibe ich drüber, über die Neuerung von Java, deswegen habe ich da recht viel mit zu tun. Und wer früher mal, sagen wir mal, bis vor 10 Jahren mit Java zu tun hatte, und nicht mal 7 Jahre sind es jetzt etwa, der weiß, oh, das hat manchmal ewig gedauert, bis da eine neue Version rauskam. 3 bis 5 Jahre waren ganz normal. Und das haben die komplett geändert. Und zwar gibt es jetzt 6-monatige Releases und das schaffen die auch wirklich auf den Tag genau, das immer rauszubringen. Da ist eben genau nächste Woche im März 2026, ich glaube 20. rum, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, Dienstag, Mittwoch, kommt das nächste Release raus. Da steht auch schon lange fest, was da drin ist. Da ist auch keine Überraschung mehr, was da heute, also ich könnte euch das auflisten, machen wir aber heute nicht. Und das ist so eine Art Release-Train-Prinzip. Ne? Das, was fertig ist, springt auf. Alle halbe Jahre kommt neue Version. Sie haben dann noch so spezielle Versionen mit LTS-Support. Das Long-Term-Support heißt es einfach nur. Genau, also das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Da habt ihr jetzt mal so einen kleinen Eindruck. Und die Frage ist jetzt, ursprüngliche Frage, Java funktional? Und natürlich war Java immer schon, konnte man immer schon funktional programmieren. Pure Functions geht, aber ist natürlich nicht, also ist nicht verboten, aber es ist auch nicht explizit unterstützt von der Sprache, vom Compiler. Immutability geht, aber man braucht einen Bauplan, ist recht kompliziert, kann man viele Fehler machen. Es gibt da ein paar Neuerungen, wie wir gleich sehen werden. Und es gibt gewisse Bibliotheken. Waver ist, glaube ich, die bekannteste, wobei die jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig verbreitet ist. Functional Java. Da hat man dann sowas wie Persistent Data Structures, also wirklich immutable Datenstrukturen für Listen und solche Sachen. Auch Pattern Matching gab es da schon, das gibt es ja in Java jetzt auch, das wollen wir uns ja hier anschauen, aber da ging das schon vorher, dass man Tuple hat überhaupt, das gab es in Java, gibt es bis heute nicht, ne? Dass man Tuple in Java hat oder Monaden gab es eben auch dann über die Bibliotheken. Genau, und es gab dann so eine erste Offensive 2014, Java 8, das war so ein recht markantes Release, was, wie gesagt, der ein oder andere auch noch im Studium vielleicht mal kennengelernt hat. Da wurden die Lambdas, die Functions as a First Class Function sozusagen eingeführt. Und Stream API, das werden wir heute nicht so, wir werden es sehen, ne? Aber da will ich gar nicht so drüber sprechen, weil das ist ja gefühlt auch schon über 10 Jahre alt. Dann Higher Order Functions werden wir nachher sehen. Function Composition kann man dann machen, aber es ist natürlich nicht ganz so nativ, wie man es in anderen Sprachen hat. Auch Monaden mit Optional kamen dann hinzu und man kann selber sowas bauen durch die Lambda-Ausdrücke. Und was wir eigentlich machen wollen, ist alles, was nach Java 8 kam. Also was wir heute so ein bisschen schauen wollen, in grün nützlich, das sind so die Dinge, die jetzt eben auch hier Thema sein werden. Da kam dann sowas wie algebraischen Datentypen mit Ziel, Classes, Records, werden wir gleich sehen, und natürlich Pattern Matching. Value Classes wird auch gleich auftauchen, ist aber noch nicht fertig. Und da unten habe ich mal blau gemacht, das sind auch so ein paar Sachen. Concurrency passiert gerade ganz viel, das werden wir aber jetzt hier auch nicht betrachten. Ja, und von daher, lass uns doch mal reingehen. Wir haben ein schönes Beispiel mitgebracht. Und zunächst mal aber kann Java mit Haskell mithalten. Na, die Frage natürlich wie immer, jein, also eher nein. Aber wir wollen trotzdem schauen, ein paar Sachen gehen natürlich. Und dafür stellst du uns mal das Fallbeispiel vor, was wir so zum Teil zeigen
werden. Genau, also wir hangeln uns so entlang von einem Fallbeispiel. Das ist das Folgende, wir sind ein Gesundheits- oder ein Krankenhaus, jemand, der über Gesundheitsdaten verfügt. Und letztendlich verwalten wir von Patienten deren Medication Plans, deren Pläne, was für Medikamente die denn jetzt alltäglich bekommen. Das heißt, wie wir das machen ist, wir haben hier verschiedene Wirkstoffe, die wir uns mal so denken. Also in dem Fall sind es jetzt Paracetamol, Ibuprofen und Koffein. Die können wir dosieren und zwar entweder ist es eine Tablette als Dosis und dann schreiben wir da, wie viele wir denn morgens, mittags und abends von diesen Tabletten nehmen wollen. Und andererseits können wir das auch als Infusion dosieren. Da ist dann relevant, wie lang das denn reinlaufen soll und mit welcher Geschwindigkeit. Das ist dann ein Summentyp. Zusammen wird es eine generelle Dosierung. Also es ist entweder eine Tablet-Dosage oder eine Infusion-Dosage. Eine Medication ist dann die Kombination aus einem Wirkstoff und einer Dosierung, die wir davon nehmen. Und der Medication-Plan am Ende ist dann eben, was für Medications unsere Patienten bekommen. Also die Liste an Tabletten, die sie einnehmen oder an Infusionen, die sie eben bekommen. Genau, wie würden wir das jetzt in Haskell simpel modellieren? Das ist der folgende Code. Also wir haben hier den Summentypen Wirkstoff, Drug. Die Dosage ist dann wieder ein Summentyp, bestehend aus einmal der Tablet-Dosage und der Infusion-Dosage. Und der Rest sind einfache Records. Das ist so, wie man das simpel modellieren würde.
Heißt das Record in Haskell? Weiß ich gar nicht. Also in Java wird es ein Record heißen. Ja. Vermischen hier schon ein bisschen die Konzepte. Nee, ich weiß es nicht. Ist auch nicht wichtig. Sehr schön.
Genau.
Jetzt wundert ihr euch, sagen wir die Grafik nochmal. Also ihr seht da unten links immer das Symbol. Wenn Haskell da steht, dann ist Till dran. Wenn Java dran steht, bin ich dran. Übrigens das Beispiel, Stefan, ich hoffe, du erkennst es wieder. Da gibt es einen sehr guten Blogpost von Stefan Wehr und Mike, der auch gerade reinkommt. Sehr gut. Die haben mal auf funktionaleprogrammierung.de, sowohl auf Deutsch als auch Englisch, aber die meisten werden es ja auf Deutsch lesen. Da kann man sich das auch nochmal, nicht das ganze Beispiel, aber einen Teil davon anschauen. Also von daher geht es um algebraische Datentypen und so weiter. Das ist ein Teil, was wir hier auch jetzt gleich betrachten wollen. Und weil Mike gerade reinkommt, du bist der Auslöser für den Vortrag, weil ich mal bei Mike einen Workshop gesehen habe und mitgecodet habe und Mike musste in Java coden. Also auch er macht das manchmal. Ich glaube, es war nicht deine liebste Sprache, aber es hat cool funktioniert und da habe ich gedacht, das muss ich nochmal zeigen. Fand ich ganz, ganz spannend. Also vielleicht so ein bisschen noch zum Hintergrund hier. Ja, ich habe das Diagramm nochmal selber gemacht, weil ich ja schon ein bisschen andere Datentypen in Java habe oder es ein bisschen anders aufbauen muss, aber an sich inhaltlich sollte es gleich sein. Wir sehen jetzt hier auf jeden Fall, dass auch Summen und Produkttypen vorkommen, also diese algebraischen Datentypen. Und zwar haben wir das jetzt hier in der rechten Seite und dass es dann ein Interface gibt und irgendwelche Subklassen, Records hier genannt. Das werden wir uns mal näher anschauen. So sieht der Code aus. Jetzt nur ein Auszug, ne? Ist nicht ganz so viel wie bei dir. Ich habe nicht alles reingetan, um es jetzt nicht zu unübersichtlich zu machen. Der Code, der liegt übrigens auf GitHub. Sehen wir gleich am Ende. Kann man auch nochmal in Ruhe sowohl das Haskell-Beispiel als auch so ein bisschen die Übersetzung in Java dann nochmal anschauen. Werden wir auch weiterentwickeln, wenn wir mal noch ein Stückchen mehr machen, falls ich auch Feedback von euch eben bekomme. Ja, das ist jetzt neu in Java. Also das gibt's jetzt seit Java 12. Das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Wir sind aktuell bei Java 25. Halbe Jahre, ne? Könnt ihr ausrechnen, 5, 6 Jahre gibt es das jetzt irgendwie gefühlt. Und das hat auch ein bisschen gedauert, bis das eben, das, die machen jetzt, ich habe ja gerade gezeigt, dieses halbjährliche Release-Modell, immer Sachen bringen die rein, die auch teilweise noch Preview- oder Inkubator-Features sind und erst nach ein, zwei Jahren sind die dann fertig. Von daher geht das maximal seit zwei, drei Jahren jetzt überhaupt. Und wir haben sogenannte Sealed Classes oder Sealed Interface heißt es hier, da ist die Dosage, die erlaubt dann bestimmte Subtypen. Und wenn ich dann irgendwann weitere Subtypen brauche, muss ich die immer in das Permits mit reinschreiben. Und wir werden dann gleich sehen, Pattern Matching erlaubt dann eben die Möglichkeit, später, sage ich mal, die Pfade, ne, die dann möglich sind. Und es erlaubt aber auch nur die beiden, die da oben stehen. Und das ist so ein bisschen die Compiler-Sicherheit, die wir auf einmal reinbekommen, die in Java früher immer gefehlt hat. Es gab ja auch kein Pattern Matching im klassischen Sinne. So, das ist das erste Konzept. Das zweite Konzept ist Record. Und Record, du hast gerade auch den Begriff erwähnt, das sind jetzt hier die Produkttypen, also Seal Class wären die Summentypen, eben zwei Subtypen davon, Summentypen, das steht aus zwei Varianten oder wie man das nennen mag. Und Records, das sind letzten Endes auch nur Java-Klassen und das Record ist ein Schlüsselwort, was in Java 15 irgendwie eingeführt wurde, also vor, wie gesagt, fünf Jahren etwa. Und das macht nichts weiter als viel syntaktischen Zucker, um eben mit wenig Java-Code am Hintergrund ganz viel mehr generieren, was wir sonst von Hand schreiben müssten. Also immutable sind diese Datentypen, also die Instanzen davon. Wir haben halt eine Vereinfachung, ne? Wir müssen einfach nur die Parameter angeben, die werden automatisch zu Feldern dann im Java-Code. Wir brauchen keinen Equals-Hashcode schreiben, wird alles generiert. Es gibt einen automatischen Konstruktor und so weiter. Also viel mehr, also wer da mehr wissen möchte oder das schon kennt, müssen wir vielleicht jetzt nicht alles erwähnen, könnt ihr auch nochmal nachlesen. So, wir gehen mal weiter. Das wäre jetzt so der erste Stand. Wollen uns jetzt ein bisschen mehr noch anschauen.
Genau, also vielleicht ist es aufgefallen, aber in dem Haskell-Beispiel-Code kam jetzt sowas wie int gar nicht vor, zum Beispiel für die Anzahl Stunden. Das sind Type-Synonyms in Haskell. Also ich habe einfach die Typen eingeführt, Tablet-Count, Hours und Flow-Rate und die sind halt alles der Typ int. Das hilft uns aber später auch, wenn wir das ändern wollen. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, unsere Stunden und unsere Flow-Rate, die sollten mal am besten nicht negativ sein, dann geben wir denen an der Stelle einfach einen anderen Typen. Und das hilft uns natürlich auch darin, illegale Zustände zu vermeiden. Also wenn wir unsere Typen direkt so modellieren, dann können wir die Stunden gar nicht negativ betrachten. Genau. Also und diese Domänenprimitive zusammen mit den Algebraic Data Types helfen uns eben dabei, illegale Zustände allgemein direkt von Anfang an zu vermeiden.
Genau, und das gibt es leider in Java so nicht. Es gibt keine Typ-Synonyme sozusagen. Aber es gibt ein Konstrukt, was so in dem jetzt dazukommen soll, und zwar sogenannte Value-Classes. Das Codebeispiel ist jetzt, ich merke gerade, ich habe Quatsch hier gemacht, aber egal. Ich habe einfach nur Value hinzugefügt im Grün. Kann es jetzt hier, geht das hier? Ne, gibt keinen Laserpointer, aber ganz links. Ich habe hier, also nicht so genau hinschauen, ich wollte eigentlich für Morning, Midday auch so eigene Typen machen. Also entschuldigt bitte, war irgendwie zu spät abends gestern. Aber was ich erzählen kann, ein bisschen drumherum erzählen. Wir haben eben erstmal in Java int, ne? Das ist natürlich nicht typsicher. Ich kann da negative Zahlen reingeben, ich kann riesige Zahlen reingeben. Ne? Ich kann das jetzt nicht irgendwie festlegen, wie da Wertebereiche sind, ich kann es nicht verhindern. Ich kann natürlich immer eine Klasse bauen. Ich könnte natürlich sagen, ich habe eine Klasse, die eben dann dieses int wrapped. Das Problem in Java sind Klassen relativ teuer, sogenannte Identitätstypen, weil sie relativ viel Speicher brauchen, relativ viel Overhead haben für Multithreading, also für so Synchronisierung, all diese Sachen, die ich aber meistens gar nicht brauche. Und da kommen jetzt die Value-Classes oder Value-Types ins Spiel. Das ist ein Ding, was es jetzt seit über 10 Jahren in Arbeit ist und es ist ein sehr tiefer Einschnitt in sowohl die Sprache als auch die ganze Java-Plattform, JVM, Java Virtual Machine. Ich habe mal hier so ein paar Stichworte mitgebracht. Wie gesagt, ich werde gleich ein bisschen was dazu erzählen. Das ist ein eigener Vortrag für sich. Vielleicht darf ich nächstes Jahr mal wiederkommen, dann erzähle ich gerne was über Value Types und wie da der Stand ist. Die sind aktuell noch nicht Teil vom JDK. Viele warten seit 2 Jahren drauf, dass sie jetzt endlich reinkommen. Und die Vermutung ist, dass es jetzt im Sommer soweit sein wird. Also jetzt haben wir gerade Java 26, was nächste Woche rauskommt. Im September kommt Java 27 raus. Die Vermutung ist, dass es da noch nicht drin ist, aber in 28 nächstes Jahr im März. Und das wird dann ab Sommer, werden die das mergen, kurz zu sagen. Ja, und die Idee ist jetzt, dass wir auch Datentypen definieren können, die aber eigentlich wie die Typsynonyme mehr eine Art Wrapper um int oder andere primitive Datentypen sind, aber trotzdem die Möglichkeit bieten, eine Semantik zu geben. Also ein Int ist ja nur eine Zahl, aber wenn ich sagen will, das ist eine Posterzahl oder es ist eben ein Alter oder irgendwie, dann macht es halt Sinn, da einen eigenen Datentyp dran zu schreiben. Und dann kann ich auch wieder Validierung. Die sind dann zwar erst zur Laufzeit, ne? Das ist dann jetzt nichts, was der Compiler prüfen kann, aber ich kann dann auch Validierung beim Instanzieren dieses Value-Objects dann wieder mit einbauen. Und man sieht das hier, das, wie gesagt, habe ich jetzt ein bisschen unglücklich gelöst hier, aber ich habe einfach diese Records, Tablet Dosage, Infusion Dosage einfach zu Value Records gemacht. Es gibt Value Records und Value Classes. Klassen sind halt immutable, Records werden dann halt immutable. Und es ist nicht wirklich viel mehr, als dieses Value davor zu schreiben. Und das ist dann Codes like a class, works like an int. Also ich habe dann die Möglichkeit, diese Datentypen zu definieren, aber es ist, verhält sich in, unten drunter oder der Haube eben wirklich, ist einfach nur 4 Byte groß, fertig. Ne? Es ist dann nicht irgendwie ein riesiger Overhead und so weiter. Außerdem kann, und das wird dann erst in den nächsten Jahren passieren, kann die JVM, die ja sehr berühmt ist, also Java ist, hat ja viele gute Seiten auch. Und eine Sache, die, wo Java sehr berühmt ist, dass jede neue Version wieder Optimierung in der Laufzeitumgebung hat und entsprechend dann Code, den wir vor 10 Jahren in Java 8 haben gebaut haben, laufen lassen, auf einmal doppelt so schnell läuft, ne? Nach ein paar Jahren, weil sie immer wieder optimieren. Und da kann auch in Zukunft Inlining, Flattening, können sie halt diese Informationen, zum Beispiel ein Array von irgendwelchen Morning, Midday, was auch immer ich dann für Datentypen da habe, kann ich dann quasi auch inlinen, dass ich einfach hintereinander weg die Werte habe und nicht jedes Mal Referenzen auf Objekte, die im Heap sind. Was auch in der heutigen Zeit, wo Prozessorarchitekturen viel anders aussehen als eben noch vor 20 Jahren, also Hardware, ne, Prozessoren meine ich jetzt, wo es dann das Problem ist, dass da sehr viele Caches dazwischen sind und ich dann Cache-Misses habe, was relativ teuer ist, wenn der Speicher weit weg ist von den Instruktionen. Und das versucht das hier eben auch zu vermeiden. Also es geht viel um Optimierung dann im Performance-Teil. Der dritte Punkt, der ist sehr, sehr spannend. Und zwar möchte man natürlich bei solchen Value-Types auch eigentlich sicherstellen, wenn ich jetzt ein Array von Ints habe, dass es da nie leer sein darf. So was wie null soll es da nicht geben. Das geht natürlich nicht so einfach, weil in Java ja alles null sein darf. Die haben ja von Sir Hoare, heißt der ja, Vornamen fällt mir gar nicht ein, ja auch dieses Konzept übernommen, dass wir Null-Referenzen haben. Und es wird in Java quasi in der Folge, das müssen sie auch noch fertig machen, das ist auch noch nicht da, wird es sogenannte Null-Restricted Types geben. Also ich kann jetzt dann definieren, dass eine bestimmte Variable eben nicht leer sein darf und das hilft dann wieder für die Optimierung. Und das ist spannend, ne? Da kommen so Sachen, die dann eben da noch mit dranhängen, aber das ist eben dieser tiefe Schnitt. Und was man aber auch erreichen möchte, das zeigt das letzte Beispiel, was man bisher nicht mischen konnte, waren eben diese primitiven Datentypen. Die gibt's ja seit Java 1.0. Ich behaupte immer, ich weiß nicht, ob es ganz stimmt, die wurden eingeführt, damit Java, was ja am Anfang relativ unperformant war gegenüber C, und das war ja die Konkurrenz zu C sozusagen, damals, back then, in den 90s sozusagen, dass sie damals das Problem hatten, dass sie einfach diese primitiven Int, Boolean, Double und so weiter eingeführt haben, um dann mithalten zu können. Und wir haben diese Altlast leben wir heute noch mit. Und es gibt halt nichts dazwischen. Ne? Und das ist ja die Idee, dass man das jetzt mit dem auch List of Int haben kann, was effektiv, also es stimmt nicht ganz, ne? Es wird List of Integer sein. Und Integer wird dann ein Value-Type sein, der intern einfach ein Int hat und nur 4 Byte groß ist, anstatt irgendwie 10 Byte, weil er noch irgendein Overhead hat. Also, spannende Sachen. Wie gesagt, Value Classes wird kommen und man könnte sie dann auch so als Synonym, Type-Synonyms verwenden in dem Sinne, oder deswegen habe ich es hier mal mit gezeigt. Wir gehen mal weiter. Genau. Auf die Uhr schauen, also, dass wir nicht uns verzetteln hier.
Pure Functions wollen wir natürlich. Also in Haskell, obvious, haben wir einfach. Also ein Beispiel für eine Pure Function wäre jetzt zum Beispiel diese innerhalb unseres Beispieles. Also wir wollen einfach unsere Medication in einen String verwandeln, also die irgendwie uns anschauen. Und was wir da machen ist, wir zertrennen die Medication einmal in den Wirkstoff und in die Dosierung und schreiben den Wirkstoff, Doppelpunkt dazwischen, und dann haben wir hier noch eine andere Funktion, auf die wir jetzt nicht weiter eingehen werden, die uns eben die Dosierung schön schreibt. Was hier implizit auch schon passiert, oder wo ich jetzt noch gar nicht drüber geredet habe, ist hier dieses Destructuring. Also ich könnte da oben jetzt auch Medication schreiben und unten auf die Felder von der Medication zugreifen, aber wir können das auch direkt in der Definition von der Funktion destructuren. Da kommen wir auch nochmal zurück drauf beim Pattern Matching.
Mhm. Genau, Pure Function, bist du noch dran.
Sorry. Genau.
Noch nicht mehr abgestimmt.
Was wir natürlich erreichen wollen mit diesen Pure Functions ist, dass wir Seiteneffekte nicht innerhalb von unserem Programm haben. Da haben wir vorhin schon drüber geredet. Die Idee ist quasi, wir haben einen Functional Core, der wirklich nur unsere Logik beinhaltet. Und die ganzen Seiteneffekte, dieser imperative Teil, den schieben wir an die Randstellen von unserem Programm. Das ist eben, was dieses Konzept Functional Core Imperative Shell beinhaltet.
ich komme ja aus dem Architekturumfeld und da würde man Hexagon, also die Ideen findet man da in der hexagonalen Architektur wieder, jetzt nicht eins zu eins, aber das ist ja auch so, dass man alles Fachlichkeit in der Mitte hat und die Technik außenrum, die Seiteneffekte zum Beispiel. Genau, ich habe auch mal mitgebracht, natürlich kann man Pure Function in Java schreiben, das ist jetzt dasselbe Beispiel, wie gesagt, wir haben das versucht ja so ein bisschen eins zu eins zu übernehmen. Und hier ist jetzt so ein bisschen Spezialsachen drin mit dem Formatted. Das ist jetzt auch nicht so wichtig, glaube ich. Ich habe jetzt auch noch keine Destruction Patterns jetzt hier drin und so weiter. Aber reicht, glaube ich, erstmal. Aber Seiteneffekt, was ist das eigentlich? Und das ist in Java natürlich sehr üblich und kann auch vom Compiler oder von der Sprache nicht verhindert werden. Ne? Man muss dann selber darauf achten, wie man Pure macht. Also eine Möglichkeit, Static da oben links, das heißt ja, dass es keine Instanzmethode ist und damit nicht auf Zustände von der Klasse zugreifen kann. Aber natürlich kann es auf globale Variablen zugreifen oder kann eben Eingabeparameter verändern oder kann, wie gesagt, Variablen modifizieren, Exceptions werfen, Konsolenausgaben, schreiben Dateien, sehr, sehr viele Seiteneffekte. Und in der Praxis haben wir ja auch Seiteneffekte. Ne? Wenn wir mit Kreditkarten zahlen, müssen wir halt irgendwie die Zahlung durchführen. Das ist halt ein Seiteneffekt, den können wir halt auch nicht vermeiden. Da haben halt funktionale Sprachen oder nach diesem Prinzip Functional Core, Imperative Shell haben sie halt schon Konzepte. Das kann ich in Java auch alles machen, aber ist natürlich nicht ganz so standardmäßig dabei, leider.
Genau. Dann gehen wir auch gleich weiter zum Pattern Matching. Das ist quasi eine Art, wie wir unsere Funktionen definieren können auf Summentypen. Also das Format Dosage nimmt eine Dosierung und wir können das dann definieren, zum einen für eine Tablettendosierung, aber auch gleich für eine Infusionsdosierung und diese jeweiligen Fälle eben unterscheiden. Also in der Tablettendosierung schreiben wir halt Morning, Midday und Evening hintereinander und in der Infusion Dosage schreiben wir die Fließgeschwindigkeit und dann, wie lange wir das denn machen wollen.
Genau, das Schöne an Haskell ist ja, darf ich ganz kurz eingreifen, das ist halt in die Sprache integriert. Ne? Man hat definiert eine Funktion und die hat halt dann zwei Varianten, je nachdem, welche Parameter ich übergebe. Wird in Java gleich ein bisschen nicht ganz so schön sein, aber wird auch funktionieren.
Ein anderes bisschen künstliches Beispiel, aber um was zu showcasen, ist es ganz gut. Ist jetzt, wir interessieren uns nur dafür, wie viele Tabletten sollen wir denn am Abend nehmen bei einer Dosierung. Hier ist auch wieder Pattern Matching natürlich. Das ist ja nur relevant, wenn wir auch tatsächlich eine Tablettendosierung haben. Aber wir sehen jetzt auch, dass uns Morning und Midday ja gar nicht interessiert in dieser Funktion. Das heißt, wir können die einfach mit Wildcards, also mit diesen Unterstrichen, ignorieren und dann werden die nicht weiter beachtet. Das ist noch ein Feature.
Genau, das können wir uns mal in Java angucken. Ich habe hier mal mitgebracht, was da eben in den letzten 5 Jahren passiert ist. In grün, das sind all die Sachen, die schon fertig sind. Auch Unnamed Patterns, was eben Wildcards hieß, gibt es da zum Beispiel. Aktuell ist noch eine Sache in Arbeit, Primitive Type Patterns. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber da geht es halt um diese Integration, ne? diese Altlast, primitive Datentypen und Objekttypen. Und es gibt tatsächlich noch ein paar Ideen, wie es weitergehen soll, werde ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Ne? Das wird in den nächsten Jahren, wer Java, wie gesagt, macht, ne? sich da auch mal informieren möchte, wird es dann noch weitere Sachen zum Pattern Matching geben. All das Grüne kann man aber jetzt nutzen und das haben wir hier mal versucht zu zeigen. Wir haben eben jetzt dieses Format Dosage und jetzt kommt ein Switch ins Spiel. Switch kennt man, gibt es in Java schon ewig. Switch hatte viele Probleme. Ne? Selbst in der Objektorientierung nimmt man keinen Switch normalerweise. Man würde dann irgendwie ein anderes Architektur, ein Design-Pattern verwenden, das Strategiemuster zum Beispiel. Aber jetzt ist der Switch wieder en vogue geworden, weil es gibt die Switch-Expression. Der Switch liefert auf einmal auch etwas zurück, Expression. Ne? So was gab es. Java gibt es ja meistens Statements. Hier gibt es auch einen Rückgabewert. Und wir haben eine etwas kürzere Syntax. Wir haben ein bisschen weniger Fehlerhaftigkeit, weil Switch, wie gesagt, auch ein paar Probleme hatte. Ich will es jetzt nicht im Detail machen. Also wer da mehr wissen möchte, können wir auch nachher noch mal ein bisschen im Detail drauf eingehen. Die große Stärke von der Switch-Expression, wenn ich sie jetzt eben mit diesen Sealed Classes, also diesen algebraischen Datentypen benutze, ist die sogenannte Exhaustiveness-Prüfung. Dadurch brauche ich keinen Default-Branch. Der Compiler erkennt das. Wir erinnern uns, es gab ja Infusion und Tablet, also es gab nur die beiden Varianten. Dementsprechend kann er dann sicherstellen, dass die beiden hier mit drin sind. Es gibt noch sogenannte When-Clauses, das sehen wir jetzt in dem Beispiel nicht. Da könnte ich irgendwie sagen, Tabletten, aber nur wenn ein bestimmter Wert irgendwie noch größer, kleiner als was ist. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann irgendwie alle Fälle wieder abdeckt. Aber das wird der Compiler alles feststellen. Default darf ich hinschreiben. Ich muss es nicht. Früher hat man Default immer gemacht, um irgendwie die Fehlerfälle abzufangen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Ne? Jetzt kriege ich sogar vom Compiler da entsprechend das gemeldet. Records tauchen hier wieder auf und da haben wir auch das Deconstruction jetzt hier mit drin, nämlich Tablet Dosage. Ne? Kann ich dann direkt eben die 3 Int-Werte raus extrahieren, in dem Fall morgen, Mittag und Abend oder bei der Dosage entsprechend auch. Gut, das wäre so ein Beispiel. Und jetzt haben wir noch die Unnamed Patterns. Das gibt es eben auch schon. Auch mit dem Unterstrich, also sehr ähnlich. Von daher muss man nicht alle Parameter mitschreiben oder mitschleifen, wenn man sie eh nicht verwendet. Und kleiner Funfact dazu, Unterstrich war in Java bis Java 9 ein erlaubter Bezeichner. Das heißt, man durfte Variablen Unterstrich bezeichnen. Und da war dann irgendwann, wurde es dann deprecated und dann wurde es auch nicht mehr erlaubt, ab Java 17 oder so, weiß ich nicht mehr genau. Und der Witz war, wenn man alten Code hat, Java ist ja immer sehr abwärtskompatibel, aber da musste man da was tun. Also da konnte man nicht Java 8 Code in Java 17 einfach ausführen. Aber ist relativ einfach gelöst, einfach statt einem zwei Unterstriche schreiben. Das ist immer noch erlaubt und das sieht fast genauso aus sozusagen. Ja. Man ist also da auch sehr pragmatisch sozusagen.
Ja. Funktionskomposition, natürlich auch ein Konzept in funktionalen Programmiersprachen, was wir auf jeden Fall wollen. In dem Fall interessieren wir uns jetzt zum Beispiel in so einem Medikamentenplan, was für Wirkstoffe kommen da denn alle drin vor? Wie wir das machen, ist, wir komponieren diese drei Ausdrücke erstmal zu einer Funktion und auf der rufen wir dann die Liste an Medikamenten oder an Verschreibungen von einem Patienten auf. Also wir mappen zuerst drüber und holen uns wirklich nur die Wirkstoffe daraus und dann machen wir daraus noch einmal ein Set und dann wieder eine Liste, um eben alle Duplikate daraus loszuwerden.
Mhm. Für mich ist Komposition die eine der Arten in der funktionalen Programmierung für Wiederverwendung. Und ich bin ja eher objektorientiert aufgewachsen. Da ist ja alles mit Vererbung und so weiter gelöst. Ne? Das ist halt ein anderes Konzept. Und Java 8, das haben wir ja vorhin ein bisschen gesehen, ne? Hat das schon mitgebracht. Also idiomatisch würde man das dann so, also hier sieht man erstmal die Semantik. Ich denke, das ist aber die meisten klar. Ne? Ich habe das ja Nochmal hier zusammengefasst. Sie können die Folien auch nachher nochmal in Ruhe anschauen. Und wenn man jetzt Java 8 Code nimmt, dann würde man das vielleicht so schreiben. Und das ist aber noch keine Funktionskomposition. Die Idee von Komposition ist ja, dass man viele kleine Funktionen hat, die man dann wieder sehr variabel neu zusammenstecken kann. Ne? Das ist ja hier nicht, kann ich zwar auch neu zusammenstecken, aber es ist dann immer quasi, ich muss wirklich diese Reihenfolge genauso umsetzen. Aber das wäre ein Fall, wie man das lösen könnte. Ein anderer Fall wäre, und da habe ich, also so würde das ja eigentlich aussehen. Ne? Also wir haben irgendwie f von g von h von x sozusagen und wir drei Funktionen komponieren. Das ist so meine laienhafte, ich bin Mathematik-Leistungskurs und habe ich aufgehört mit Mathematik, Vorstellung davon. Ich glaube, ein paar haben da vielleicht ein bisschen mehr Ahnung, also könnten mich gerne auch ein bisschen da aufschlauen später. Aber ich stelle mir das so vor, ne? So Trichter, oben geht das x rein, dann wird h ausgeführt, dann kommt das Ergebnis in g und so weiter. Und das kann man auch, das Beispiel bitte jetzt, ich habe es noch nicht besser mit dem Medication-Beispiel hinbekommen, das jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, nicht wundern, kann man auch in Java jetzt schreiben. Es gibt and then und es gibt compose. Sowohl im Java im JDK für diese Function-Klassen, die es da jetzt eben gibt mit der Stream-API. Ich habe das Beispiel jetzt aus Waiver genommen. Hier, das ist ein Algorithmus, vielleicht erkennt sogar jemand, das ist der Loon-Algorithmus, den habe ich mal in früheren Vorträgen verwendet. Da kann man eben auch die Reverse, die Double-Second, die Sum-Digits-Methode, Methode heißt nicht Funktion, muss ich aufpassen, kann man dann eben auch mit and-then oder auch andersrum mit compose eben verknüpfen. Also grundsätzlich geht's. Aber wir hatten jetzt auch kein gutes Beispiel gefunden. Vielleicht ist das was, heute Nachmittag nochmal so einen kleinen Hackathon hier zu machen, wenn jemand Lust hat, bessere Beispiele für unseren Fall zu finden.
Genau. Wir springen kurz weg von unserem Beispiel, um über Higher-Order-Functions zu reden. Hier ist ein einfaches Haskell-Beispiel für FizzBuzz. Also wir definieren uns einmal die Liste Fizzes. Das ist einfach die unendliche Liste von leerer String, Fizz. Unendliche Listen funktionieren, weil wir in einer lazy Sprache sind. Also das wird wirklich nur evaluiert, wenn wir auch die Werte davon brauchen. Buzzes ist dann eben ähnlich definiert, nur eben mit mehr Leerstrings dazwischen. Und zusätzlich die Funktion, die eben ein String Fizz und ein String Buzz nimmt und unsere Laufvariable n und die zusammen komponiert, wenn da denn was drin ist. Und andernfalls zeigt es uns einfach nur die Nummer. Und wie wir das dann aufrufen, ist, dass wir das zippen. Das heißt, wir nehmen diese drei Collections und nehmen jeweils Elemente, die in derselben, also wenn wir die untereinander schreiben, dann nehmen wir quasi zeilenweise Elemente aus diesen Collections und rufen auf denen dann jeweils Display auf.
Ja, ich zeig mal gleich nochmal, da habe ich noch eine schöne Grafik dazu, aber ich finde, das ist sehr schön kompakt und gut lesbar. Cooler Code, das habe ich dich gezwungen mit reinzunehmen, FizzBuzz. Das ist ja so ein typisches Beispiel, was man in so Code-Retreats, Coding-Dojos macht. Und wenn man das imperativ macht, dann würde man halt fragen, if 3, modulo 3 gleich 0, dann nimmst du Fizz, ansonsten Buzz oder FizzBuzz. Das ist ziemlich hässlicher Code, ne? Spaghetti-Code. Und ich kannte das gar nicht, aber ein Freund von mir hat das dann, ich glaube, hier habe ich auch den Blogpost da unten, ne? Kommt dann später, hat das mal für Java eben verschiedene Varianten gebaut. Und hier sieht man es nochmal systematisch, ne? Wie das aussieht. Ne? Ich habe diese unendliche Liste von leer Fizz oder viermal leer Bass und so weiter. Die sippe ich zusammen, dann kriege ich das. Also könnte man es machen, ne? Das ist ein bisschen anders, als du es gerade gezeigt hast, aber so könnte man es auch machen. Java hat keinen SIP 3, deswegen muss ich es einzeln machen. Und dann habe ich eben eine Liste mit leer, leer, fizz, leer, bass und so weiter. Dann zippe ich das dann mit meiner unendlichen Stream von Zahlen, von 1 bis irgendwas. Und dann kann ich das sozusagen, kriege ich meine Liste raus. Na, da unten stehen auch diese Namen, fizzes, basses, 1 bis unendlich und so weiter. Und das sieht im Java-Code dann folgendermaßen aus. Und hier ist auch der Blogpost, den ich meinte, oder zumindest die Webseite, wo man dann das nochmal sich anschauen kann. Gregor Treffs, wie gesagt, guter Bekannter von mir. Das möchte ich ja haben und das ist der Code dazu. Java funktioniert das relativ ähnlich. Ne? Es gibt halt nur SIP-WIF, das kommt auch von Waver, muss ich dazu sagen. SIP ist keine Standardfunktion, die wir irgendwie im JDK, im Java Development Kit haben. Und ansonsten, glaube ich, kann man es aber trotzdem gut nachvollziehen. Und ich finde, das ist ein richtig cooles Beispiel, ne? Was sehr, sehr schön zeigt, wie eben also ein paar Konzepte aus der funktionalen Programmierung, Higher-Order-Functions oder eben auch Pure-Functions und so weiter, wie gut die dann eben auch zusammenarbeiten können. Unten haben wir zwar wieder Seiteneffekte, aber das ist jetzt nur zum Ausgreifen natürlich. Gut, List Comprehension haben wir noch. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber
ja, ich glaube, das machen wir
relativ schnell.
Ja, ich rede ganz schnell über List Comprehension. Ein Anwendungsfall für unser ganzes Beispiel ist ja zum Beispiel, wir wollen rausfinden, ob wir irgendwelche Zwischenwirkungen haben zwischen Medikamenten, die jetzt ein Patient nimmt. Das heißt, wir definieren uns eine Funktion, Interacts, die nimmt sich irgendeine Tabelle von, was für Zwischenwirkungen wir denn kennen und zwei Wirkstoffe und die gibt uns halt mit einem Boolean zurück, ob da jetzt eine Wechselwirkung existiert oder nicht. Wie machen wir das? Wir können das zum Beispiel elegant machen mit einer List Comprehension. Das lässt sich, dieser Code lässt sich ähnlich lesen zu dieser typischen mathematischen Set Notation. Also wir betrachten einfach alle Paare von Wirkstoffen, D1, D2 hier. Für die gilt, dass sie zum einen in dieser Liste Drug Pairs sind, die wir hier bekommen. Das ist halt eine Funktion, die nimmt unsere Wirkstoffe und gibt uns eine Liste von Tupeln von all diesen Kombinationen von Wirkstoffen. Und wie in der Set Notation auch sagen wir eben, wir nehmen jetzt nur diese Tupel D1, D2, für die Interacts von D1, D2 auch gilt. Also so, mit dieser Analogie lässt sich dieser Code ganz gut lesen.
Genau, ich finde das auch sehr cool und leider hat es Java natürlich nicht. Man kann das nachbauen, ne? Ich habe das hier mal so versucht, müsst ihr jetzt nicht verstehen, so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Guckt ihr dann später nochmal im Quellcode in Ruhe oder auf den Folien. Aber ich kann das natürlich dann irgendwie machen mit der Stream-API, mit Lambda-Ausdrücken, mit Higher-Order-Function und so weiter. Aber es ist erstmal kein Konzept. Ne? Ich finde die sehr schön, aber leider gibt es das in Java so nicht. So, wir haben es geschafft fast und wir haben noch zwei Minuten, hoffe ich. Also zwei auf jeden Fall, eine noch. Ja, naja, ich überziehe eine Minute, glaube ich. Wohin geht die Reise bei Java? Also ich würde gerne noch mal ein bisschen zusammenfassen. Also wir haben gesehen, dass nicht alles geht und wahrscheinlich haben wir auch noch ganz viele Konzepte noch gar nicht im Detail besprochen. Also es fehlen natürlich viele Puzzleteile, aber Java macht ganz viel, also die Java-Welt. Ne? Also, oder was fehlt aktuell noch? Immutability ist nicht erzwungen, Seiteneffekte werden nicht vom Typsystem kontrolliert, wir haben keine garantierten Pure Functions, sowas wie Lazy Evaluation gibt es so pseudomäßig über die Stream-API, haben wir gerade ein Beispiel gesehen bei dem FizzBus, aber ist jetzt auch nicht in die Sprache eingebaut. Aber es entwickelt sich eben weiter. Null Restriction wird kommen. Value Objects, wie gesagt, so als Typsynonyme kann man dann verwenden. Dann gibt es ein Integrity by Default. Das ist so die Idee, dass man eben nicht mehr zulässt, dass jemand Sachen, die eigentlich nicht veränderbar sein sollten, doch verändern kann. Da ist Java relativ gut drin, auch hintenrum noch Sachen zu machen. Das ändern sie aber gerade alles. Also da ist eine ganze Menge, was da passiert. Das wird nie eine funktionale Sprache, das ist natürlich klar. Aber ich finde, man kann das ein oder andere Konzept halt einsetzen. Und in der Praxis erlebe ich das halt gar nicht. Und das ist eigentlich auch mein Grund, warum ich so ein bisschen drüber spreche. Auch normalerweise auf Java-Konferenzen gehe und das dann zeige und die Leute ein bisschen überzeugen möchte. Till ist natürlich in einer anderen Situation. Du bist bei einer Firma, die eben hauptsächlich funktional arbeitet.
Bei der Active Group machen wir das ausschließlich. Wir programmieren funktional in allen Sprachen, die wir in die Hände bekommen. Also das gibt's schon in der Praxis, nur halt nicht so in der Java-Welt.
Es ist halt Nische, glaube ich schon. Ne? Also Mike würde was anderes sagen, aber es ist wahrscheinlich schon Nische in der großen Welt. Deine aber Nische. Ja, deine Nische, wenn du nur so kleinen Scheuklappen aufhast, ist relativ groß. Nein, ich will dir gar nicht ärgern. Genau. Ja, funktionelle Programmierung ist auf jeden Fall eine Art Programmierparadigma. Paradigmen sind dazu da, um Komplexität zu managen. Objektorientierung hat das auch versucht, ist daran, könnte man sagen, gewissermaßen gescheitert. In der Java-Welt nennt man es auch nicht funktionale Programmierung, man nennt es Data-Oriented Programming. Und da haben wir ja gerade diese Record-Seal-Classes, Pattern-Matching gesehen. Also es sind sehr wichtige Konzepte, die wirklich in den letzten 5 bis 8 Jahren irgendwie eingebaut wurden. Also das ist schon sehr mächtig, aber es fehlt auch noch sehr viel. Also gerade bei dem Pattern-Matching kommen da noch Sachen dazu. Es gibt einen guten Artikel. Es kommt auch nicht aus Java. Also Data-Oriented Programming gibt es auch ein Buch. Das gibt es auch in Ruby und anderen Programmiersprachen. Aber das eben Java hat man das auch übernommen. Und die Grundprinzipien, das ist so ein bisschen die Quintessenz. Ne? Das ist so das, was wir auch im Abstract stehen hatten, Mod oder was wir vorhin schon mal gehört haben. Also es hat schon Anzeichen von der funktionalen Programmierung. Model Data as Data. Data is immutable, das sind die Records, ne? Und dann haben wir Validate at the Boundaries, also sprich an den Grenzen eben sicherstellen, dass man keine invaliden Zustände reingibt und dann dadurch eben auch, oder durch die Sealed Classes, Summentypen und so weiter, illegale Zustände möglichst nicht repräsentierbar macht und das sind eben algebraische Datentypen. Und so die zwei Final Words oder Sätze, Haskell ist natürlich eine Sprache, die aus meiner Sicht schon aus der akademischen Welt herkommt und alles besonders von den Konzepten her sehr gut macht und dadurch natürlich durch das Typsystem es schafft, dass die Konzepte erzwungen werden. Java ermöglicht eben an einigen Stellen, und das hat man, glaube ich, gesehen, aber doch eine ganze Menge Stellen mittlerweile, die funktionale Primär als Programmierstil. Falls ihr Lust habt, euch mehr mit zu Java auszutauschen, falls ihr im Rhein-Main-Gebiet seid, nächste Woche haben wir wieder einen Vortrag, da geht es nicht um funktionale Programmierung, aber kommt sehr gerne mal vorbei. Und wer jetzt nicht im Darmstadt- oder Rhein-Main-Gebiet ist, wo ich ja herkomme, es gibt auch einen Dachverband, vielleicht habt ihr Lust, da mal reinzuschauen, vielleicht gibt es ja auch bei euch in der Nähe eine Java-User-Group oder je nachdem, wo ihr halt herkommt. Genau, das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Freuen uns über Fragen vielleicht noch. Ich weiß nicht, ob wir die noch offiziell stellen oder dann halt hier vorne gleich noch ein bisschen machen oder draußen im Flur. Feedback, wie gesagt, sehr gern zu den Beispielen, wenn ihr da noch coole Ideen habt. Und ihr könnt uns auch erreichen. Und der Code, den gibt's auch. Kann man hier schon mal entweder auf mir auf der Webseite schauen oder dann jetzt mal ein Foto machen. Genau. Vielen Dank.
Danke, Falk. Danke. Eine schnelle Frage geht noch.
Ja. Also ich bin keine Java-Programmiererin, muss ich vorne wegschicken.
Noch nicht.
Aber JavaScript war meine erste Programmierliebe. Da funktioniert es so, wenn ich ein Proposal habe, wenn ich denke, irgendwie das macht die Sprache besser, kann ich das einreichen. Mhm. Wie funktioniert es bei Java?
Java ist schon sehr stark noch von Oracle geprägt. Ich glaube, 90% der Neuerungen baut Oracle ein, die Leute dort. Aber es gibt eben Mailinglisten, man kann da Vorschläge machen, aber die haben da so ihren Plan. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagt, ich habe eine Idee. Genau, aber es ist schon eine Firma hauptsächlich. Aber die sind sehr offen. Das ist auch diese Idee von dem halbjährigen Releases. Die möchten sehr viel schneller Feedback bekommen zu Sachen, die jetzt eben in der Arbeit sind und nicht 3 Jahre warten. Und dann sind alle damit konfrontiert, dass es jetzt so ist. Also es ist offener geworden, aber es ist tatsächlich nicht so offen wie JavaScript, weil da ist ja keine Firma, glaube ich, dahinter. Ne? Und Java ist halt die Firma dahinter mit Oracle als Hersteller.
Super, nochmal vielen Dank.